Blauer Salon, Episode 137, präsentiert von Marc, Ulrich, TMZ Gelsenkirchen und Daniel. Glück auf zusammen! Herzlich willkommen im besten Podcast des Universums und ich begrüße an meiner Seite den Pippo. Glück auf Pippo.
Glück auf Benny. Und ja, und jetzt, ja, hi.
Hi.
Hi, Benny. Mensch, alles so aufregend als Tabellenführer. Sind wir noch Tabellenführer?
Ja, nicht mehr, ne? Also okay. Ist ja jetzt seit heute wieder passé mit der Tabellenführung, weil Paderborn gewonnen hat. Aber ja, für eine aber Nacht. Sehen,
wie aufregend das war, dass ich das jetzt führe.
Es ist wie immer alles aufregend. Die Spiele sind aufregend. Man wird gefühlt ein paar Jahre älter, wenn man sich die Spiele so ansieht. Und ja, das ist schon eine Herausforderung aktuell auf Schalke.
Und heute stellen wir mal wieder absolut unter Beweis, dass wir ein absoluter Premium-Podcast sind, nicht wahr?
Genau, du hast es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir diese Woche einen Gast eingeladen haben und ich freue mich riesig, dass er der Einladung gefolgt ist. Zu seiner Vita findet man eigentlich gar nicht so viel, aber er ist halt Sportkorrespondent in Nordrhein-Westfalen bei der Süddeutschen Zeitung, berichtet dort seit mehr als 20 Jahren über die Fußballnationalmannschaft, die Champions League, die Bundesliga. Er lebt und arbeitet in Köln. Er hat aber auch irgendwie, glaube ich, ein Schalke-Herz. Deswegen sage ich Glück auf und herzlich willkommen, Philipp Seldorf.
Guten Abend, ja. Ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast.
Boah, ja, prima. Erstmal, da haben wir schon mal alles richtig gemacht. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil, Philipp, du bist der erste Sportjournalist, dessen Namen ich mir außerhalb vom Fernsehen gemerkt habe. Oh. Weil man liest ja so Artikel und dann kriegt man so eine, merkt man irgendwann so, ach guck mal, schon wieder Süddeutsche, schreibt schon wieder keine Scheiße. Wer hat den Artikel denn geschrieben? Ach, schon wieder der Name. Und dann irgendwann fällt er auf und dann behält man sich den. Und das ist, deswegen bin ich so ein bisschen für meine Verhältnisse aufgeregt heute.
Ja, das freut mich, ja.
Wie kommt man denn an so einen Job?
Oh, da müsste ich jetzt aber wirklich tief in meine Kindheit zurückgehen. Das Bild, das sich vor mir auftut, ist, dass mein Vater rechts am Küchen an der Theke sitzt, in der Küche, und ich links, und er liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ich lese, weil ich aus Köln komme, den Kölner Stadtanzeiger. So hat es begonnen. Und ich habe immer morgens vor der Schule den Sportteil im Kölner Stadtanzeiger gelesen. Und auf die Weise bin ich letztlich der Zeitung irgendwie zum Opfer gefallen einerseits und auch natürlich dem Fußball, den Fußballreportagen.
Ich glaube,
so hat es angefangen. Also du hast mich gefragt, ich gebe diese ehrliche und entlarvende Antwort.
Wieso? Die ist doch, ich glaube, für viele Menschen da draußen hast du einen absoluten Traumjob.
Ja. Das glaube ich auch. Also sage ich jetzt nicht, weil ich mich dafür loben will, sondern weil ich das ständig erfahre. Und wirklich irre viele Leute, die zum Beispiel auch viel mehr Geld verdienen vielleicht und eine Villa in Hollywood haben oder so, aber die finden meinen Job toll.
Ja, weil du warst ja wahrscheinlich dann auch so Rio de Janeiro und bist Weltmeister geworden und hast so ganz viele... Im kurzen Vorgespräch hast du uns gesagt, dass du schon in den 80er erste Mal auf Schalke warst.
Ja, ich war sogar bei damals in der zweiten Liga, bin ich mal hingefahren von Köln aus, da hatte ich noch nicht lange den Führerschein und die spielten zu Hause, und ich glaube es war Darmstadt 98 im Parkstadion. Es war ein ganz schlimmes Spiel, das ging auch verloren. Und dieses Spiel danach wurde Schalke einmal des Platzes verwiesen, die mussten nach Hannover ausweichen, glaube ich. Weil Leute das Feld gestürmt haben, weil die so sauer waren auf den Schiedsrichter. Und auch völlig zu Recht. Und das Spiel lief aber weiter. Der Schiedsrichter war auf der anderen Seite zugange, weil da der Ball war. Und Leute näherten sich dem, kamen immer näher. Und ich war wirklich auch drauf und dran, aufs Spielfeld zu laufen, muss ich zugeben. Die kamen immer näher. Und ungefähr einen Meter vor ihm haben alle abgestoppt, weil das haben sie sich dann irgendwie doch nicht getroffen.
Eine sogenannte Respektsperson.
Ja, das dann doch. Ja, also irgendwie richtig auf den drauf wollte dann doch keiner, obwohl es in Wahrheit war es völlig berechtigt gewesen. Der hat da wirklich schreckliche Entscheidungen gegen Schalke getroffen in dem Fall.
Und jetzt hast du ja so einen professionellen journalistischen Blick auf den FC Schalke 04 und auch so einen Fanblick, ne? Und das ja, wahrscheinlich sind deshalb deine Texte auch so gut, weil da einfach mehr Herz drinstecken kann. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe noch nicht einen einzigen Artikel von dir über Bayer Leverkusen oder den 1. FC Köln gelesen, weil interessiert mich nicht.
Ja, das kann sein natürlich, aber eigentlich ist es ja so, dass es dann doch, dann muss ich ja doch irgendwie professionell bleiben und dann darf ich jetzt nicht an der Wahrheit herumdrehen oder irgendwie so, aber am Ende hört man es wahrscheinlich schon auch hin und wieder mal raus und das haben auch Leute quasi detektivisch schon ermittelt, dass ich eben immer schon Schalker war anhand meiner Texte und dann ist es auch so und dann ist es auch nicht schlimm. Also viele Leute im Fußball, da ich ja schon wirklich lange diesen Job mache, kenne ich auch ein paar und die wissen das zum Teil auch und ja, machen sich über mich lustig, manche, oder finden das auch unterstützenswert.
Und ist ja auch normal eigentlich. Also wie kriegt man Zugang zum Fußball, ne? Also es gibt ja wenige, die einfach Fußball als den Ball, also das Spiel an sich jetzt schon geil finden, ja, sondern ich brauche auch immer, wenn ich Fußball gucke, einen, den ich doof finde. Deswegen gucke ich Bayern gegen Dortmund auch nie, weil, also beide doof ist auch scheiße irgendwie. Die können ja nicht beide verlieren. Und dann
Apropos Bayern, vor ja so knapp zwei Wochen nach dem Heimsieg gegen Darmstadt hast du als Überschrift gewählt in der Süddeutschen Zeitung in dem Artikel der FC Bayern der zweiten Liga und dann ging's los mit Schalke sozusagen. Also wie kommt's denn dazu? Wie kommt's denn zu diesem Vergleich?
Ehrlich gesagt, die Überschrift habe ich nicht gemacht, das war die Redaktion. Aber ich habe es im Text vorkommen lassen und war geleitet an dem Tag von dem Gedanken, dass in Deutschland kein Verein erfolgreicher ist als Schalke 04, nicht mal die Bayern, weil an dem Tag war Schalke Erster in der zweiten Liga, Erster in der Regionalliga West. Und bei den U19-Junioren war Schalke auch Erster. So. Und die Bayern, die sehen da nicht so gut aus. So, und deswegen kam mir das in den Sinn, dass es hier noch eine größere Macht gibt als den FC Bayern. Wenn auch eben im Moment in der zweiten Liga.
Und da, ja, genau. Da, so sieht's aus. Mach du. Ich wollte jetzt Brücke versuchen zu bauen zur gutes Schalke, schlechtes Schalke.
Okay, können wir die vielleicht danach einstreuen? Vielleicht klappt das auch noch, weil ich komme jetzt mal vom FC Bayern zur sozialistisch anmutenden Schalker Abwehrarbeit. Trifft ja auch gestern, sage ich mal, zu. Das war ja auch wieder nach dem 1-0 eine Abwehrschlacht.
Ja, das ist doch das Merkmal schlechthin, oder? In dieser Saison. Dieser unglaubliche Gemeinschaftsgeist, der da auf dem Platz herrscht. Das habe ich wirklich selten gesehen. Also, ja, wir alle haben schon die Eurofighter erlebt und da denkt man irgendwie dann zwangsläufig dran. Aber es ist trotzdem ja auch was anderes. Es ist ein anderer Fußball. Es sind auch ganz andere Spieler. Aber eben so von der, einfach das Gemeinsame, was dieser Mannschaft zu eigen ist, das ist eigentlich doch wirklich was geradezu Sozialistisches, denn da arbeitet jeder für jeden und das gibt's ja im wahren Leben, gibt's das ja nicht in der wahren Politik, jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass es das bisher nicht gegeben hat, aber hier auf dem Platz sieht man es halt mal verwirklicht für 90 Minuten und inzwischen ja ist es ja fast Gewohnheit geworden.
Also mich beeindruckt halt an dieser Mannschaftsleistung oder auch dann in Verbindung zum Beispiel jetzt mit deinem Artikel, dass du eben so diese Vergleiche eben so ein bisschen auch scheust. Ne? Also oft wird ja dann gesprochen, die Null muss stehen, Hüb Stevens, dann kommen wieder so diese alten Vergleiche und so. Ne? Und das finde ich so charmant an so einem Text, mal einfach mal so reinzuhauen, eine sozialistisch anmutende Schalker Abwehrarbeit. Das hat mich, also das, da stolper ich dann drüber und sag so, aber ja, irgendwo stimmt's ja, ne?
Ich finde auch. Also das war jetzt nicht nur eine doofe Fantasie, finde ja, ich. Nö. Also das trifft einfach zu auf diese Mannschaft. Und gestern, das ist ja, wir steigern sich ja da noch in der Beziehung geradezu. Ne? Gestern waren dann auch wirklich so, ja, die Letzten, die sie noch auftreiben konnten, die haben sie dann auch noch dafür herangezogen.
Wie oft kannst du noch Fan sein in deinem Leben?
Oh, eigentlich immer.
Oh, gut.
Gute Antwort. Das bin ich auch. Ich habe wirklich festgestellt, also wenn du mich fragst, früher wollte ich überhaupt nicht über Fußball schreiben, weil ich mich ja sowieso immer schon für Fußball begeistert habe. Und ich dachte, dass wenn man ein echter Journalist muss dann irgendwann über Politik schreiben. Und im Laufe der Jahre habe ich den Gedanken echt verworfen. Habe festgestellt, Politik gibt es im Fußball auch. Die ist auch für die Leser nicht weniger interessant. Und ich finde es auch fast spannender, als wenn ich mich jetzt eben in Berlin, keine Ahnung, um die SPD oder um die Grünen oder um die CDU kümmern würde. Und
könntest du ja jetzt wie Robin Alexander jede Woche bei Markus Lanz sitzen und immer noch erzählen, dass du Schalke-Fan wärst, obwohl du aus Castrop-Rauxel kommst. Und
okay.
Das ist dann natürlich jetzt eine Karriere entgangen.
Na, das ist mir jetzt verwehrt geblieben. Ja, das ist echt doof. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da hier unbedingt hin müsste. Ehrlich gesagt bin ich ja schon in andere Sendungen gegangen, dann halt eben die einschlägigen Sport-Talk.
Du warst bestimmt mal beim Doppelpass. Erzähl.
Ja, war ich.
Wie viel Bier hast du getrunken vorher?
Ich habe nie Bier getrunken. Nein, muss man nicht. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die schenken da gar nichts mehr aus, dergleichen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist doch nur doofes Gelaber und der Effenberg ist doof oder so. Das sagen jedenfalls Leute. Ich sage das nicht. Und in Wahrheit muss ich sagen, das macht mir Spaß. Ich gehe da ganz gerne hin. Nicht jede Woche, wahrlich nicht. Passiert ja auch nicht. Einmal im Jahr. Und dann macht es mir richtig Freude. Und irgendwie ist das da auch immer nett. Aber das jetzt nur am Rande.
Da war das Thema aber Nick Woltemade, kann ich mich erinnern. Ja. Da habe ich nämlich noch einen kurzen Clip auch zu gefunden. Und da hast du die Story erzählt, wie Nick Woltemade fast bei Schalke 04 gelandet wäre.
Ja, das stimmt auch. Also das weiß ich aus erster Hand. Das wäre fast passiert. Da war der, glaube ich, knapp 18. Das war jedenfalls noch in der Zeit mit David Wagner und Jochen Schneider und wer war da noch? Michael Reschke. Und da wäre es was passiert. Und zwar aus dem klaren Gedanken heraus, dass der richtig gut ist und dass der eines Tages richtig viel Ablöse einbringen wird.
Wir hätten den für ein Drittel verkauft.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, wenn die wollten den ja wirklich holen und die hätten dem, das hätte nicht viel Geld gekostet, Werder Bremen hätte nicht viel bekommen, aber ja. Er hätte ja durchaus ordentliches Geld bekommen, auf ja, die Hand quasi.
Zu der Zeit war auch die Kasse noch gut gefüllt. Also
ja, da hat man zumindest noch investieren können oder man hat es einfach gemacht.
Ja, genau.
In Wahrheit hätte man es vielleicht auch hier und da besser nicht gemacht. Ja. Naja, auf jeden Fall hätten sie dem Geld gegeben, weil das auch dann einfach ja, das wäre dann halt der reelle Wettbewerb gewesen. Und aber der wäre ja nie bei Schalke geblieben, wenn er damals gekommen wäre. Für mich, also in den Wirren hätte der sich da nicht durchgesetzt, fürchte ich.
Für mich gibt es so einen Schalke vor Clemens Tönnies und nach Clemens Tönnies.
Mhm.
Das ist für mich so eine Linie in der Entwicklung des FC Schalke 04. Wenn du jetzt so die letzten 5 Jahre weg von Clemens Tönnies von außen auf, also von jetzt journalistisch, was weiß ich, auf Schalke guckst, wie wäre so dein Fazit oder deine Zwischenmeinung?
Boah, das ist wirklich total schwierig, finde ich.
Ja, wir sind hier im Premium-Podcast, nehmen dir ruhig eine Minute Zeit, dann kann ich nochmal am Feta-Käse lutschen.
Na gut. Ich weiß es gar nicht, ja, also ob der Verein, der hat in den letzten 5 Jahren so viel durchgemacht und der musste auch so viel ertragen, was ihm zugemutet wurde, auch aus den eigenen Reihen und auch durch Leute, die jetzt das Sagen haben. Das sage ich wirklich ganz bewusst. Und der Verein hat an Clemens Tönnies auch nicht nur Schaden genommen. Das würde ich auch behaupten.
Gut, ich habe jetzt nicht beim Doppelpass hinter.
Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht die populäre Meinung, aber das ist ja auch wurscht, muss ich ja auch nicht vertreten. Aber was ich sagen wollte, ist, die Leute, die jetzt im Aufsichtsrat und jetzt auch im Vorstand natürlich das Sagen haben, die haben viel lernen müssen in den letzten Jahren.
Aber
haben wahrlich nicht alles richtig gemacht.
Nö, haben sie nicht. Aber so wie Schalke heute, jetzt sind wir zufälligerweise Tabellenführer und haben ein bisschen viele Spiele gewonnen, ne? Und wenn ich dir zuhöre, dann wohl auch nicht ganz ungerechtfertigt sind wir Tabellenführer.
Überhaupt nicht, nein.
Und da müssen wir ja Stand heute irgendwie, hat diese Leute, die jetzt da Verantwortung tragen, ja auch dann also Stichtag heute, dann auch doch irgendwie viel richtig gemacht.
Auf jeden Fall einiges, definitiv, ja. Und ich würde denen auch zum Teil nicht nachsagen, dass sie, wenn sie was falsch gemacht haben, dass sie sich schlecht verhalten hätten oder dass sie Fehler aus dem falschen Bewusstsein heraus getroffen hätten, sondern weil sie haben, glaube ich, Fehler gemacht, weil sie nicht genug Erfahrung hatten, weil sie nicht gut genug beraten waren, weil sie zum Teil auch zu viel wollten und sich auch zu viel zugetraut haben. Ich spreche jetzt speziell vom Aufsichtsrat, vom Axel Hefer, der ja natürlich schon ein starkes Selbstbewusstsein immer hatte und das auch weiterhin besitzt, aber auf der Strecke bis heute eben auch so manche Sache nicht richtig angepackt hat. Ich denke, da würde er jetzt wahrscheinlich nicht mal sagen, das stimmt doch gar nicht.
Nö, glaube ich nicht, aber welche Sachen meinst du denn konkret?
Ja, zum Beispiel die Besetzung des Postens Vorstandschef.
Ja, klar.
Bernd Schröder, ja, netter Mensch. Der hat auch seine Verdienste, aber längst nicht genug, um diesen Posten zu erhalten. Ich denke daran, und da fand ich wirklich gravierend und dachte, das glaube ich jetzt nicht, das machen die nicht wirklich, den Sportvorstand abzuschaffen. Und zu sagen, das Management, das geben wir jetzt in irgendwelche Hände. Ach, da ist Mark Wilmots, der war mal bei uns. Gravierend.
Absolut gravierend. Aber der Gedanke war trotzdem valide, auf den Sportverstand verzichten zu können, weil ganz viele große Clubs haben genau das gleiche Setup.
Ja.
Und dann fand ich zu sagen, ja, war doof, ne? Können wir ja immer hinterher alle sagen. Die Frage ist ja, wie kam die auf den Gedanken, dass das auch so funktionieren könnte? Und dann sieht man einfach ganz viele, Ajax Amsterdam oder so, ganz viele Clubs haben genau dieses Setup, dass Sport erst auf die Direktoren eben. Aber die sind halt nicht Schalke 04. Und jetzt haben sie aus den Fehlern irgendwie gelernt und den Teil finde ich irgendwie gut. Also zu sagen, hier war scheiße und jetzt machen wir es anders. Und jetzt haben wir mit Frank Baumann ja an der Stelle, also hätte, glaube ich, Schalke nicht besser treffen können.
Das ist absolut wahr und der ist ja eigentlich ein Anti-Schalker, das haben ja wahrscheinlich schon 100 Leute genauso gesagt. Vom Wesen her, nicht weil er gegen Schalke wäre, sondern weil er eben so eine wirklich betont ruhige Person ist und der spielt auch diese Ruhe nicht, der ist sie selbst. Das war auch eigentlich immer schon so und das kommt ihm jetzt wirklich total zugute. Und ich finde, es gibt Beispiele für seine Arbeitsweise, die mich da auch sehr überzeugt haben. Also zum Beispiel der Umgang mit Ben Manga oder so. Also das hat mich beeindruckt, dass der eben nicht, die bieten ihm an, jetzt, wenn du kommst, dann muss der gehen und dann hast du hier die ganz freie Hand. Und dass er dann sagt, nö, das warten wir da erstmal, ob wir gut zusammenarbeiten können. Das finde ich richtig gut.
Souverän ist das, ne?
Das ist souverän, genau. Ja. Und eben auch ein völliger Verzicht irgendwie auf Selbstdarstellung und so. Das ist ja auch mal angenehm. Wobei ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die irgendwie mal ins Licht gehen und so. Und ich finde, dafür ist Fußball, die gehören in den Fußball auch, solche Leute.
Der Fußball zieht diese Leute an, wie die Motten das Licht, ne? Also ja, das ist und ich bin auch froh, dass wir da. Am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht ein bisschen zu wenig. Schalke braucht auch einen, der Schalke nach außen hin verkauft, sage ich mal. Und das jetzt konzentriert sich jetzt auf Juri Mölder, der Schalke fantastisch verkaufen kann nach außen. Und
schon als Spieler.
Und schon als Spieler, genau. Und das bin ich, oder Benni?
Ja, und auch nicht zu vergessen jetzt Miron Muslic, ne? Also wenn du jetzt da noch auf der, also Mölder und Muslic, die sind halt so im Tagesgeschäft nach außen hin da und Frank Baumann kann eben im Hintergrund in Ruhe arbeiten und das machen, was er halt am besten kann. Und das merkt man halt auch, ne? Wenn der jetzt, wenn jetzt Frank Baumann einer wäre, der auch permanent in den Medien stehen würde, dann wäre es auch, glaube ich, wieder zu viel Unruhe auf Schalke. Dann wird da wieder was erzählt, dann wird da wieder was erzählt und die haben halt ihren kleinen Kosmos im Profileistungszentrum. Mölder, Muslic plus der ganze Staff, plus die Typen auf dem Feld, die Spieler, die halt so dieses Gemeinschaftliche und nach außen, wir sind, ne, uns muss man erstmal hier schlagen können, verkörpern. Und das tut dem Verein unheimlich gut. Also ich bin ja auch schon der Meinung, da stimme ich auch Philipp voll und ganz zu, dass das genau die richtigen Entscheidungen waren, die da getroffen wurden.
Teilweise natürlich echt in der Not. Ne? Also der Weg dorthin, deswegen habe ich ja eben gesagt, weil du gefragt hast, es gibt eine Zeit vor Tönnies und es gibt eine Zeit nach Tönnies. Und die Zeit nach Tönnies war eben geprägt von außerordentlich vielen Richtungsänderungen und natürlich auch Personalien, die kurzfristig größte Bedeutung hatten und dann aber bald schon wieder vom Horizont verschwunden sind. Also zum Beispiel Ruven Schröder, der auf Schalke jetzt irgendwie auch keinen guten Ruf hat, weil er wegen der Umstände, weshalb er gegangen ist. Aber wenn man auf seine Arbeit guckt, in der kurzen Zeit, die er gemacht hat, dann war da verdammt viel Gutes dabei. Und der war auch echt fleißig und muss jetzt mal wie der Opa Mom reden, der war fleißig und tüchtig. Ja, und
was für ein Opek? Wer ist das denn?
Das ist der Opa von einem Freund von mir. Also, und
liebe Grüße.
Und so jemand ist dann ja kurzzeitig, und wie das dann typisch ist für Schalke, der wird dann verehrt über alle Maßen und dann wird er verdammt.
Ebenfalls. Ich habe den mal mitgeredet, habe ich den mal erlebt. Und da fand ich auch so dieses, der verkörpert so dieses Schalke, so, ne, auch die Situation, du hattest das Gefühl gehabt, der hat das verstanden, mit wenig Geld viel machen irgendwie und die ganzen Transferbewegungen und so. Ja, und dann, man weiß ja nicht so genau, was da im Hintergrund passiert ist oder du vielleicht in deiner Funktion als Journalist eher, Philipp. Ich hatte, also für mich als Außenstehender, ich kann ja immer nur von außen drauf gucken, ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat den nach dem Aufstieg nicht gut getan, diese Personalie Büskens so als Stein, sag ich mal, so ein bisschen, so als Beschwerung, dass er unbedingt weiter im Trainerstab bleiben sollte. Ich weiß gar nicht, ob er es wollte von sich aus, aber er sollte Bestandteil des Trainerstabs bleiben. Dann diese lange Trainersuche, die da nicht funktioniert hat. Thomas Reis geisterte ja da auch schon zu dem Zeitpunkt rum, den hat man dann nicht bekommen. Und am Ende dann, ja, muss er als Sportdirektor eine Mannschaft hinstellen und einen Trainer präsentieren, was, glaube ich, nicht so 1:1 sein, also wo er nicht zu 100% dahinter stand, glaube ich.
Nee, da hat er nicht hintergestanden, aber er hat ihn trotzdem geholt. Und eigentlich ist das natürlich ein furchtbarer Fehler, denn das ist nun mal die wichtigste Entscheidung, die man treffen kann, ne? Welchen Trainer wählt man aus? Und es ist die schwierigste. Wer war denn das? Ach so, mit dem Simon Rolfes habe ich mal darüber gesprochen, neulich, von Leverkusen. Und der sagte, ja, das ist die schwierigste Entscheidung von allen. Ja, weil die hat so viele, da kommen so viele Komponenten zusammen und der ist an so vielen Fronten total wichtig, der Cheftrainer. Das kann man nicht alles einschätzen im Vorhinein.
Ja. Ist ja auch das Paradebeispiel, ne? Also deshalb das Paradebeispiel Ten Hag. Jetzt sind wir bei Leverkusen, sorry, aber Ten Hag, ja, da haben sie relativ schnell die Reißleine ja auch gezogen bei Ten Hag, ne? Die haben sich das in der Vorbereitung angesehen, die ersten zwei Spiele beobachtet und dann war der weg. Das hätte man vielleicht auf Schalke auch relativ zeitig machen sollen. Da wollte man aber unbedingt am Trainer festhalten, ja.
Ich glaube, wir können den Pepo nicht hören.
Genau, Pepo, du musst dich irgendwie laut stellen. Du bist stumm. Was? Ja, jetzt hören wir dich doch wieder.
Wir konnten nichts hören.
Wir konnten dich nicht hören.
Wir waren schon sehr beruhigt.
Deswegen ist ja so toll, dass Schalke jetzt den Trainer so kriterienbedingt ausgesucht hat, ne? Und nicht auf Basis von, ich kenne einen, der einen kennt und hör mal, der hat auch gerade Zeit. Nehmen wir doch den. Und das kannst du ja nur machen, wenn die Zeitlinien alle richtig sind, ne? Also hast du einen Sportverstand und weißt, wer dein Direktor ist, dann kannst du auch den Trainer so auswählen. Aber wenn das nicht stimmt, dann ist Chaos und dann kommt Van Wonderen. Und dann wunderst du dich. Van wunderst du dich.
Ja. Ja, so läuft's.
Benni, lass mal unsere Lieblingsrubrik dieses Podcasts abfahren.
Okay, ich starte rein. Gutes Schalke, schlechtes Schalke.
Oh ja, freue ich mich schon die ganze Woche drauf.
Und zwar?
Weiß ich nicht. Ich habe hier auf den Link geklickt. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir da im Dokument haben. Oh, Benni, direkt gleich Fanpolitik mit Gewalt.
Ja.
Oha. Was war denn da los?
Ja, es ist ja vorgekommen, dass nach dem Spiel gegen Karlsruhe, nach dem Auswärtsspiel am Kölner Bahnhof Dortmunder und Schalker aufeinander getroffen sind und es da zu einer Wüstenschlägerei kam.
So heißt es.
So heißt es, laut Polizeibericht.
Polizeiberichte nehmen wir hier an diesem Podcast sehr kritisch wahr.
Genau. Daraufhin haben beide Polizeipräsidenten, also aus Dortmund und aus Gelsenkirchen, Stellung dazu bezogen und die Vereine aufgefordert, da möglichst hartnäckig vorzugehen, das aufzuklären. Und ja, da waren auch ein paar Sachen dabei, die die genannt haben. Es wurde von einer Spirale der Gewalt, die sich von Spieltag zu Spieltag verschlimmert, gesprochen. Genau.
Was hast du gesagt? Boah, lass mal abkürzen. Ne, gleichzeitig gibt es neue Zahlen, ne, dass irgendwie 0,00, weiß ich, habe ich für egal, Leute nur noch verletzt werden beim Bundesligaspieltag. Auch immer weniger Bullen verletzen sich selber mit ihrem Scheißpfefferspray selber und sind auch da irgendwie fähiger geworden. Und weißt du, und also da sind halt, dummerweise sind da über 300 Leute durch den Kölner Hauptbahnhof marodiert. Das war alles.
340, ich habe gelesen, es seien jeweils 340 gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt die Bahnpolizei darauf, dass die gleiche Abwege zutrifft?
Das ist, man weiß es nicht. Aber das ist so Königsblaue Hilfe hat sich dazu geäußert mit, sag mal, seid ihr eigentlich, geht's noch? Ja, aber das ist ja immer das Gleiche, ne? Also die Spirale der Gewalt ist seit, weiß ich nicht, schon in den 80er war die Gewalt. In den 90ern hatten wir mal 3-4 Jahre Ruhe, glaube ich. Da war nichts los. Und dann kam Frankreich 98 und dann und überhaupt und so. Und dann kamen ja wir. Also, so, weiß ich auch nicht. Dem Gewaltsektor ist irgendwas schiefgelaufen, so seit 15 Jahren irgendwie schon, ne?
Also, das ist doch so, aber eigentlich gar nicht. Also, da, entschuldige, dass ich mich da einschalte, aber ich sehe das auch nicht als zutreffend an, dass Gewalt in Fußballstadien zugenommen hätte. Im Gegenteil, im absoluten Gegenteil. Ich bin in den 80er Jahren ins Stadion gegangen und wenn dann Köln gegen Düsseldorf gespielt hat, die haben sich über die, ich weiß nicht, ich kenne den nicht, der heißt Aachener Straße, das ist so große Ein- und Ausfahrtstraße. Ja, da war die war komplett.
Wie gesagt, kenne ich nicht. Sie erkennt
okay.
Das.
Natürlich kennt ihr die. die war komplett belegt mit Leuten, die sich geprügelt haben. Und zwar in heiterster Hooligan-Stimmung. Und damals war das gar nichts Besonderes. Das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte. Die Polizei hat die machen lassen. Und das war auch nicht so, dass am nächsten Tag irgendwie der Rat der Stadt Köln dann eine Sondersitzung veranstaltet hätte. Wie retten wir unsere Stadt vor den Vandalen?
Ja, sondern heute wäre das so, ja.
Ja, und heute genügt es, wenn sich zwei Leute irgendwie schubsen und dann ist das eben die Spirale der Gewalt, die eskaliert wäre.
Ich habe mal so ein Video gesehen, das wurde bei der Polizei wurde das geklaut, weiß ich auch nicht, wie ich da dran gekommen bin. Und da konnte man so sehen, wie so Schalke gegen Köln Mitte der 90er und rechts unten war so eine Uhr, wie das früher auf VHS-Kassetten so üblich war, ne? Mhm. Und und die Uhr klack und 5 Stunden ging das Video und die haben sich 5 Stunden hatten die alle Spaß, würde ich mal. Also sonst würde man sich ja nicht 5 Stunden.
Ja, also, ich muss ja da auch nicht mitmachen.
Ja, genau.
Insofern, ja, keiner
tut auch
muss.
Weh. Also tut ja auch weh.
Ja, manche wollen das, ja, aber.
Genau, nee, aber was, da stehe ich voll deiner Meinung und das Eingangsthema, was ich gesagt habe, ist einfach, dass wenn Gewalt stattfindet, dann ist das eine andere Gewalt als früher. Also es wird viel schneller, viel ekelhafter. Und wenn es dann mal den Falschen erwischt, dann erwischt es halt auch einfach wirklich den Falschen. Also, weil, ich weiß jetzt nicht, wie ich das homöopathisch formulieren kann, aber wenn du versehentlich mal eine geballert kriegst, ist doof. Wenn du versehentlich aber kaputt getreten wirst, ist richtig doof. Und das ist so ja, und irgendwie, also, das, da weiß ich nicht. Und da ist irgendwas aus der Schiene gesprungen. Und das schon so, weil wenn die sich verabreden und immer, ich bin immer froh, wenn Schalke gewinnt, ist mir doch egal, in welcher Sportart. Ja, ist doch wahr, oder nicht? Insofern, ja, das Thema. Jetzt ist jedenfalls Innenministerkonferenz, ich glaube diese Woche oder die Woche darauf, bin mir nicht so sicher. Und das Thema wird, das wird noch heiß, weil ich sage jetzt mal, der Staat, also Deutschland dreht gerade am Rappel wegen dieser Polizeigewaltnummer, ne? Und aber die Zahlen geben das gar nicht her. Und jetzt werden die, die Fans in Deutschland wieder, weiß nicht, so was Tennisballartiges machen. Vielleicht.
Ja. Wenn's. Und Schalke hat das auch sehr gut in der Stellungnahme nochmal auf den Punkt gebracht. Sie schreiben halt, Fußballfans sind nicht per se krimineller oder gewaltaffiner. Es gibt weder den Fan, so wie es ja häufig in den Polizeiberichten heißt, noch den Ultra als homogene Gruppe. Entsprechend lehnen wir kollektive verbale Verurteilungen und das Aussprechen von Kollektivstrafen ab. Das finde ich
korrekt so.
Gerechtfertigt, genau. Ja.
Genau, absolut. Gutes Statement. Und wo ich ja so froh bin bei Schalke gerade im aktuellen Setup ist, dass wir sind jetzt ein Verein und auch die Nordkurve ist Teil von Entscheidungsträgern. Und das finde ich gut, weil ich halte das größte Problem im deutschen Fußball dafür, dass dieses Business-Fußball-Ding in den Logen und die Kurven, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das führt in meinem Leben immer lustig dazu, wenn ich mal im VIP da rumrenne, dass die Leute so schön irritiert sind, weil da ist ja jetzt ein richtiger Mensch und was macht der denn hier? Darf der hier rauchen? Nein.
Immerhin darf man im Stadion noch rauchen auf Schalke. In den meisten Stadien nicht mehr.
Hör mal, das Stadion steht am Rudi-Assauer Platz 1.
Meinst du, es wäre Blasphemie, wenn
ich würd sagen,
das Rauchen verboten würde?
Das ist jetzt von der Religion her gesehen nicht, geht das nicht. Aus religiösen Gründen würde ich sagen, Kippe ist okay. Mensch. Was war noch die Woche, Benni?
Ja, dann gab es noch die Vorstellungsvideos der 4 Aufsichtsratskandidaten für die kommende Mitgliederversammlung am Samstag, den 15.11.
Und weil wir heute so hohen Besuch haben, habe ich einen Artikel geschrieben über die Mitgliederversammlung nächste Woche. Da habe ich einmal alles zusammengefasst, was so Phase ist, was sich bisher so ergeben hat und wie so der Stand ist. Und unten drunter habe ich auch eine Empfehlung geschrieben, wie ich die Sache sehe. Ist aber wie immer ein Meinungsangebot. Also wenn ihr anderer Meinung seid, dann immer macht, wie ihr meint. Guckt euch die 4 Videos bitte an. Die Anträge sind alle richtig gut dieses Jahr. Das ist eigentlich, also alle Anträge, die zugelassen worden sind mega. Und der nicht zugelassen worden ist, der spricht ja auch für sich. Den nochmal lesen, wenn man Langeweile hat auf dem Klo. Einfach zu lustig. Dann hat sich aber leider ergeben, dass es den Anschein erweckt, als wenn jemand für den Wahlausschuss kandidieren würde, der eine klitzekleine Links-Rechts-Schwäche hat. Und da habe ich nochmal in die Satzung geguckt und festgestellt, das geht gar nicht. Also das ist schwierig mit Rechts-Links-Schwäche auf Schalke. Und da würde ich vielleicht, also ich hoffe, der Knabe versucht, schafft es noch zurückzuziehen, die Kandidatur. Ansonsten wird es lustig. Weil auf Faschos habe ich einfach gar keinen Bock. Lest euch den Artikel durch, seid bestens informiert, bringt euch eine warme Decke mit und lecker Tee und auf jeden Fall stimmt ihr bitte dem Antrag zu, dass wir die scheiß Mitgliederversammlung wieder im Sommer machen können, damit das mit
der Scheißfrierei aufhört. Ja, was soll der Quatsch in der Tat, ja.
Ja, ist halt Satzungsgefummel gewesen leider, hat einen Fehler gemacht dabei. Bist du auch dabei bei der Mitgliederversammlung, Philipp?
Auf keinen Fall. Aber das liegt daran, dass ich einfach nicht, da mache ich einen Familienbesuch und der hat Vorrang sowieso.
Du bist doch starke Familie. Dann bringen die doch mit.
Die wollen wir sagen, die Familie mitbringen ins Stadion.
Nee, wir besuchen unsere Tochter und die ist in Irland gerade und geht da zur Schule. Und
oh, wie schön.
Das ist schön.
Gab es ja auch die Tage ein irländisches.
Schon gut. Das war übrigens eine richtig, das war, also,
ach, auf es einmal. Gab einen
Vorfall, aber die einmal. Aktion an sich, die fand ich brillant. Einfach vorzutäuschen, dass man immer noch Europacup-Reisen unternimmt.
Mega.
Also vom Verein.
Mega, voll. Ist
ja, so. Das fand ich eine super, super gute Idee und sehr charmant.
Ja, und das kommt daher, das ist ein Resultat aus dem, was ich gerade gesagt habe, weil Kurve und Gremien miteinander korrespondieren und zwar so in echt. Und dann kann man nämlich so was machen. Ist halt nur scheiße, wenn der ein Teilnehmer der Korrespondenz sagt, ach, so freundschaftlich sind wir hier gar nicht. Schade.
Das ist wirklich schade, weil ich glaube, mehr ist ja auch nicht passiert, oder?
Nee, aber schade einfach. Also ja. Schade an so einem Tag.
Definitiv.
Wo alle
völlig also sowas von völlig überflüssig, dass man gar nicht das banale Wort völlig überflüssig verwenden möchte. Naja.
Also hast du dich auch gar nicht mit den Aufsichtsratskandidaten beschäftigt?
Ich jetzt, oder?
Mangels Zeit? Du hast ja den Artikel geschrieben, der Philipp.
Nein, ich habe mich ehrlich gesagt nicht mit dem beschäftigt. Also,
okay.
Bitte um Nachsicht.
ist ja kein Problem. Du bist unser Gast.
Ich würde mit dir tauschen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mit dir tauschen und wollen wir den Harry mal einspielen für den Shark-X-Moment der Woche? Ich habe mich kaputt gelacht gestern.
Okay.
Ja, hallo, hier ist Harry von Harrys Frittenschmiede und ich präsentiere euch den schalkigsten Moment der Woche.
Danke, Harry.
Du hast dich kaputt gelacht.
Gestern treffe ich zwei Mädels, ne? Und dann stehen die vor mir und sagen den Satz. Warte, ich muss kurz nochmal, dass ich warte. Der Justin hat jetzt eine neue Freundin. Und ich guck, was für ein Justin? Ja, der Häkerin. Vielleicht habe ich es jetzt aber auch verlorweise nicht. Irgendeiner war mit irgendeiner Polizistin zusammen, ist jetzt aber mit so einer neuen, was weiß ich, habe ich keine Ahnung. Ach, und der Hund von Dingens heißt, vom Luca Podlech heißt, scheiße, habe ich vergessen, Cooper heißt der Köter.
Cooper.
Und da dachte ich, vielleicht, Benny, bei uns noch eine neue Rubrik Gossip, so, dass wir den neuesten von Spielerfrauen und so, wer jetzt wo im Breitenbacher Hof schläft und so, oder?
Oh. Ja.
Wusstest du nicht,
Philipp? Gossip Schalke, es ist völlig an mir vorbeigegangen.
Breitenbacher Hof, ja.
Der Karius hat ja eine Wohngemeinschaft mit so einem anderen Spieler, ich glaube von Mönchengladbach oder so, ne?
Mhm.
Und der Karius ist ja mit einer verheiratet, die hat 10 Millionen Instagram-Follower.
Die ist toll.
Ja, die habe ich schon mal gesehen.
10 Millionen,
habe ich schon mal gesehen, die Frau, ne? Ja. Wenn die aber jetzt nicht in Italien wohnt, die Frau, dann wohnt die im Breitenbacher Hof.
Das ist nur angemessen. Einer Schalkerin.
Ich wusste gar nicht, dass das Breitenbacher Hof auch so ein Bumshotel ist, wie an einer Arena.
Nein, komm, das ist
Taylor Swift hat im Breitenbacher Hof gepennt. Das ist die Liga, sag ich mal.
Das ist die Liga. So, ja. Aber ich habe noch eine Fachfrage, weil des Hundes eben.
Ja.
Wie hießen denn die Hunde von Klaus Teuber, als der noch für Schalke spielte?
Das waren Boxer.
Das ist schon mal richtig.
Aber wie die Kötter hießen, weiß ich nicht.
Rocky und Rambo.
Muss man doch wissen. Benni, so was müssen wir doch wissen.
Oh Mann.
Das hättet ihr wirklich wissen. Das ist ein bisschen peinlich.
Warst du da auch schon Sportreporter? Oder?
Natürlich.
Ja,
nee, da war ich noch nicht Sportreporter. Denn? Nein, da war ich noch nicht Sportreporter.
Du siehst aus wie 40. Wie alt bist du denn?
Nee, ich bin viel älter als 40 auf jeden Fall.
Was?
Ja, viel, viel älter.
Junge, wirklich? Du musst mehr trinken, rauchen und so.
Ich rauche, so gut es geht. Ja, ich rauche wirklich genug.
Dann habe ich nichts gesagt.
Darf man mir keinen Vorwurf machen.
Wenn das Quatsch ist.
Ich trinke auf jeden Fall auch glaube ich, genügend Alkohol. Also da mache ich mich schon verdient.
Na dann ist ja gut, weil wir vom FC Schalke 04, wir finden, naja.
Wo sind wir? Nicht umsonst haben wir die Feldhins-Trikots letzte Saison so gefeiert. So.
Genau, und nicht umsonst wohnen wir in der Feldhins-Arena und finden, Alkohol geht gar nicht, ist die Haltung des FC Schalke.
Ah, herrlich. Okay, sollen wir noch kurz über das Spiel sprechen? Dann würde ich sagen, öffne ich mal die Rubrik. Ja, wir waren ja sehr sportlich sehr gebeutelt, ne? Viele, viele Verletzte, viele Wechsel in der Mannschaft. Kurz vor Spielbeginn hat sich dann auch noch Peter Remmert abgemeldet, der sich dann am Oberschenkel verletzt hat. Ja, und dafür spielte dann Mika Valentovic in der Startelf. Also da sieht man schon, dass die Personaldecke derzeit sehr dünn ist auf Schalke.
Ja, Gott sei Dank ist Länderspielpause. Dann kommen vielleicht welche zurück aus dem Krankenlager. Aber ich muss sagen, diejenigen, die es gestern dann noch gerichtet haben, die verdienen Orden und Medaillen. Und allen voran natürlich wieder Hasan Kurucay und Nikola Katic. Das sind zwei solche Kanonen, würde, Entschuldigung, Clemens Dönjes gesagt haben. ich bin total beeindruckt von diesen Neuerwerbungen im Sommer, weil die haben also so dermaßen gezündet. Becker natürlich dazu, LVSI, auch Porat. So ein gutes Transferfenster hatte, glaube ich, Schalke noch nie. Und wir müssen das natürlich immer ins Verhältnis setzen zu den Jahren, wo sie viel Geld zur Verfügung hatten oder auch mal Geld ausgegeben haben und wo sie natürlich auch höhere Ansprüche hatten an sportliche Qualität. Aber dass Spieler eben ja im Sommer die Mannschaft verstärken und dann auch tatsächlich die wesentlichen Leute sind, die neuen Fußball in die Mannschaft getragen haben, das passiert halt auch selten. Und da kann man den Hübsch-Stevens würde sagen, ein Kompliment geben. Und ja, speziell Kurucay, muss ich sagen, der beeindruckt mich total. Und ich verstehe da auch den Markt nicht. Der war stellungslos, der hatte keinen Job. Der hat sich fit gehalten zu Hause in Dänemark bei Brøndby, beim deutschen Trainer Zorniger. Und anstatt den zu behalten, hat er ihn dann halt auch gehen lassen. Ja, und ich glaube, der bereut es bis heute, weil die stehen schlecht. Habe ich neulich mal geguckt. Brøndby hat viele Tore bekommen. Und der Verein, der Kurucay hat gehen lassen, Leuven in Belgien, der steht auch an vorletzter Stelle und hat, glaube ich, die meisten Gegentore in der belgischen Liga.
Ja, Wahnsinn, ne? So.
Ja, also total unverständlich.
Katic hat ja genau das geliefert, was man erwartet hat. Ne? Man wusste, das ist der zentrale defensive Spieler schon unter Muslic bei Plymouth gewesen. Und aber diese Ergänz, also ich finde halt auch, dass Kurucay die Abwehr neben Timo Becker dadurch ja nochmal auf ein anderes Level auch hebt. Ne? Allein wie der spielt.
Ja, weil er ein spielender Verteidiger ist, ne? Und weil er wirklich eben diese Pässe über die Linien hinweg spielt und den Mann aber, den er anvisiert hat, auch genau trifft. Der kann halt auch echt Fußball spielen. Und das hat man ja auch an dem Tor gestern gesehen. Der Ball geht genau dorthin, wo er hingehen sollte, und war dadurch nicht zu halten. Das hat schon Klasse. Und auch noch für nix. Kostet ja nichts.
Also wirklich, als ablösefreier Spieler der Hammer. Also es ist wirklich, ja. Ja, aber also die Abwehr sicherlich in dem gesamten Spiel sicherlich wieder herauszuheben, ne? Weil nach, ja, der Spieler mit der Nummer 04, nach 04 gespielten Minuten zum 1:0 für den FC Schalke 04. Das war natürlich auch wieder so eine Randgeschichte, die da stattgefunden hat. Aber
hat ja Methode. Es gab ja viele Spiele, in denen Schalke frühzeitig in Führung gegangen ist und davon dann profitiert hat, weil sie von sozusagen von oben herab das Spiel haben laufen lassen können. Und ja, das machen sie ja richtig gut.
Ja, frühes Tor und dann verteidigen, ne?
Frühes Tor und dann gut verteidigen und bei Zeiten vielleicht sogar, das kommt allerdings nicht allzu oft vor, dann noch ein zweites Tor schießen.
Das daran hapert es noch ein bisschen. Das muss man ganz klar sagen, weil man wird dann im Stadion schon eine Ecke älter, ne? Wenn man weiß, bei 1-0, es kann ja immer mal einen Ball durchrutschen oder dann doch ein unglückliches Foul, ein Handspiel passieren, wo es dann Elfmeter oder so gibt, ne? Das kostet Nerven. Halt.
Wie in Karlsruhe.
Ja, genau.
Aber bisher funktioniert es ja. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht, wie lange dieser aufreibende Stil durchzuhalten ist. Ich glaube, das ist aber letzteres ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Eher könnte ich mir vorstellen, sind die Gegner das Problem, die sich vielleicht dann irgendwann auch darauf einzustellen wissen. Allerdings hatten die bis jetzt auch schon Gelegenheit dazu und die Elbersberger wussten ja ganz genau, was sie erwartet, und sie kamen trotzdem nicht mit Schalke zurecht. Insofern.
Also ich führe da schon Strichliste.
Die Methode hat ein Ablaufdatum.
Okay. Ja, also ich führe da schon Strichliste. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile, ich glaube sogar der dritte Gegner, der das gesagt hat. Hannover, Christian Titz hat nach dem Spiel gesagt, wir wussten, dass Schalke früh attackiert und dass wir da aufpassen müssen. Und dann Florian Kohfeldt mit Darmstadt hat das Gleiche gesagt, genau. Und jetzt Elversberg, Vincent Wagner auch. Also das verblüfft mich ja immer, ne? Also ich habe das auch schon oft gehört von außen, dass Leute gesagt haben, ja, wartet jetzt mal ab, und wenn die Schalker Spielweise entschlüsselt ist, dann kommt es auf den Plan B an, weil wenn alle wissen, wie Schalke spielt, dann werden sie sich darauf einstellen, aber so richtig einstellen können die sich scheinbar darauf gar nicht.
Ja, ich meine, den Vergleich hatten wir ja vorhin schon, ist ein bisschen wie bei den Bayern. Da weiß man auch, wie die spielen und dass die eben tief in der gegnerischen Hälfte auf den Ball gehen, auf den Gegner gehen und das mit aller Macht und Gewalt. Dann denkt man sich ja auch, ja, wenn man das schon weiß, dann müsste man ja eigentlich einen Weg finden, den Ball möglichst frühzeitig nach vorn zu tragen. Aber es gelingt halt nicht. Und so geht's halt in der zweiten Liga den Gegnern von Schalke ebenfalls.
Und wie blickst du dann auf so junge Spieler wie jetzt eben Valentovic, der jetzt so seine Feuertaufe erlebt hat? Der wurde ja.
Wir haben den ja schon gegen Darmstadt gesehen, als er reinkam und als erstes einen umgetreten hat und die gelbe Karte sich redlich verdient hat. Da war er dann vielleicht ein bisschen übereifrig, aber ich finde, dass er gestern echt eine richtig gute Rolle gespielt hat, ja, und auch spielerisch. Der fiel nicht ab. Und ja, der hat bis zur, ich glaube, 93. oder so durchgehalten. Also scheint fit zu sein. Ja, und da hat er wahnsinnig geholfen, dass er da war. Also die Lücke hätte man sonst, ehrlich gesagt, da hätte man Schwierigkeiten gehabt, diese Lücke zu füllen. Das ist ja eigentlich auch eine Riesenfreude, denn das muss man ja auch bedenken, dass dann noch Eiern und Becker, also Vitali Becker, ja noch zwei Spieler sind, die eigentlich gar nicht so in der Besetzungsliste vorgesehen waren. Und der Vitali Becker, die Geschichte ist ja wahr, war auf dem Sprung nach Österreich zum Partnerverein Ried und den hätte man also wahrscheinlich nie mehr wiedergesehen. Und dann hat Muslic halt gesagt, nee, den behalten wir hier und erstmal gucke ich mir den an und dann behalten wir ihn hier und dann machen wir was draus. Und Ziel, ja, das ist der zuverlässigste linke Verteidiger, den Schalke seit, weiß ich nicht, Christian Panda hat. Und der war nicht zuverlässig, weil er leider immer verletzt war.
Ja, was ja immer sehr schade
dafür
war.
Dafür hat der Wembley entjungfert. Das ist Christian Panda. Also ist nicht alles schlecht gelaufen.
Sehr schön. Nein, ich will auch über den überhaupt nichts Schlechtes sagen. Da kann er ja nichts für, dass er immer verletzt war, glaube ich. Aber es war halt schade. Ne? Man hat ihn zu selten gesehen. Und Becker sieht man immer. Der spielt durch.
Ja.
Der wird immer besser. Also wird jedenfalls nicht schlechter. Und das ist auch schon was.
Ja. Ich komme nochmal zurück auf Valentovic. Da hast du, da hat dein Kollege, der Norbert Neubaum, sich ja, Er hat zumindest nach dem Spiel mal nach einer Einschätzung vom Trainer gefragt und wurde dann relativ schnell abgebügelt, indem Muslic geantwortet hat, wie er die Leistung beantwortet, sagte Muslic sehr gut und dabei belasse ich es auch.
Ja, warum nicht? Reicht doch, oder?
Ja, ich finde,
also, die Trainer werden
Er versucht den Hype gar nicht so aufkommen zu lassen, dass der medial jetzt, also passiert natürlich trotzdem, ne, dass das so auch so eine Anekdote des Spieltags ist, dass da ein 17-Jähriger reinkommt und spielt, als hätte der schon, weiß ich nicht, wie viele Spiele in der zweiten Liga bestritten. Ja, und der Trainer sagt, sehr gute Leistung und mehr gibt's auch nicht von mir. Und damit bleibt der Spieler auf dem Boden.
Das ist auf jeden Fall einfach auch die Aufgabe der Trainer da, dieses Spiel nicht zu weit in dieses Spiel einzusteigen. Also ich erlebe das ja hier vor der Haustür in Köln mit Zeit El Mala. Und da muss der Lukas Kwasniok ja auch wirklich zusehen, dass er immer den richtigen Ton findet.
Ja. Ja, ist nicht einfach. Ist ja schon oft vorgekommen, ne? Zu überhyped und tut denen dann auch nicht gut, wenn die dann wieder zurück müssen in ihre U19 und dann da Spiele spielen müssen, ne, von über 60.000 Zuschauern dann nur noch vor ein paar hundert zu spielen, ne, das muss ja so ein Spiel auch erstmal verpacken und da braucht es eben Leute, die dann auch wieder erden, ne, die sagen, das war jetzt der erste Schritt, der nächste wird folgen, wenn du mitmachst, ne, das funktioniert zumindest auch gerade auf Schalke gut.
Benni, wie hast du denn das Spiel, so die Atmosphäre im Stadion und so wahrgenommen? Ich war so überrascht. Die Stimmung in der Stadt war ganz merkwürdig. Also nicht, wir haben gewonnen und sind Spitzenreiter, sondern es war irgendwie es war gar nichts. Also auch die Kneipen waren leer und irgendwie war das gestern so, das war ganz, das heißt, und haben wir alle noch Angst oder haben wir uns schon wieder daran gewöhnt, dass wir die Geilsten sind?
Nee, ich glaube, die meisten genießen es mit Vorsicht. Also ja. Im Stadion wurde ja Spitzenreiter skandiert, auch als die Mannschaft dann vor der Kurve stand. Da kam das ja auf jeden Fall. Aber danach hat man es ja vereinzelt gehört und die Freude war schon spürbar über den Sieg, aber man hat so nicht das Gefühl, dass die Schalker jetzt total durchdrehen. Ne? So, dass die Fans jetzt im Überschwang jetzt schon vom Aufstieg träumen, sage ich jetzt mal, ne? Oder siehst du das?
Ich kann keine Ahnung. Ich habe ja schon letzte Woche hier gesagt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur bis zur Mitgliederversammlung letzte Woche gedacht habe, weil letztes Jahr die Mitgliederversammlung so schlimm war. Mhm. Und jetzt ist ja, und jetzt haben wir echt die Chance, dass wir mit dieser Mitgliederversammlung gute Nachrichten produzieren können für den FC Schalke 04 alle zusammen. Und das finde ich geil. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir Herbstmeister sind, glaube ich auch vielleicht dran. Und ich glaube, dann kribbelt es auch langsam wieder irgendwie. Aber mir fehlt das Kribbeln. Es ist so, kann ich dem Braten trauen? Oder werde ich wieder hier aufs Übelste verletzt?
Ja, wobei du jetzt nach einem Drittel der Saison auf Platz 2 stehend 4 Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den dritten Platz hast. Ne? Also das Polster wächst. Aber
bin ich nicht Fan vom FC Schalke 04 und hatte, glaube ich, mal die beste Hinrunde aller Zeiten und dann die schlechteste Rückrunde aller Zeiten oder irgendwie so eine Scheiße war auch schon mal. Also irgendwie, das ist alles, also ich fühle mich gerne wie Bayern München, gar kein Problem, aber ich fühle es noch nicht.
Ich finde das auch recht, dass wenn man nach vorne schaut, dann wird es echt kompliziert. Stell dich ja nur vor, das Herbstmeister, und dann musste ja eigentlich fast die Entscheidung treffen, ist das jetzt dann das Ziel, dabei zu bleiben und aus Herbstmeister Sommer Mai-Meister machen?
Platz 2 reicht.
Ja, zweiter reicht ja auch. Aber willst du unbedingt aufsteigen?
Ich persönlich jetzt oder für meinen Verein? Ich persönlich auf gar keinen Fall. Ich will nur die Anschlusszeiten ändern und den DFB-Pokal gewinnen, weil mir Europapokal so fehlt. Dann wäre ich eigentlich fein. Ich habe keinen Bock auf erste Bundesliga, gar keinen Bock. Das ist.
Dann geht ja das Zittern wieder los, ne? Also dann geht der Abstiegskampf automatisch.
Aber du brauchst die Kohle von einem Jahr erste Bundesliga, ob du willst oder nicht. Das ist so.
Ja.
Das ist der Sache.
Und ein Jahr, ich traue denen ja auch zu, dass sie es clever machen. Jetzt traue ich es ihnen zu.
Das ist ein geiles, finde ich auch. Und du kannst das ja. Also wahrscheinlich wäre für die Organisation stark genug viel besser, nächstes Jahr aufzusteigen, aber ist halt Sport, ne? Kannst du nicht planen, kannst und ist auch scheißegal, weil nächstes Jahr ist andere Scheiße, irgendeine andere Scheiße, die auftritt.
Und leider ist es eben auch nicht so, dass du sagst, ja, wir wollen jetzt, das kommt ein Jahr zu früh oder so und wir wollen diese Mannschaft zusammenhalten und dann eben noch gezielt verstärken und besser machen und dann ist sie gewappnet für den Aufstieg. So funktioniert es leider nicht.
Nee, genau.
Weil dann wird, da kann man sicher sein, wenn der LVC so weiterspielt, dann wird den natürlich einen Erstligaklub haben wollen und wird den auch kriegen.
Ey, der Katic spielt nächstes Jahr Weltmeisterschaft.
Ja, der spielt, wahrscheinlich wird er sogar Weltmeister.
Mit Bosnien, ja. Sehe ich auch so.
Bosnien, na klar.
Habe ich so in Excel schon angemerkt, dass wir da die Zelle schon mal für die Premier League 120 würde ich für so einen Abwehrtöter nehmen und dann ist ja auch gut. Dann wollen wir gar nicht aufsteigen.
Also, siehste. Nee, das ist halt wirklich ein bisschen das Problem, ne? Dass diese zweite Liga, zumindest bei einem Club wie Schalke, der halt leider auch noch Geld verdienen muss, um halt seine Schulden zu minimieren. So ein Verein wie, sagen wir mal, Spielvereinigung Greuther Fürth oder so, die können tatsächlich eine Mannschaft für 2 Jahre
entwickeln,
zusammenhalten, einigermaßen.
Ja.
Und dann steigen die unbedarft auf. Und wenn sie wieder absteigen, ist auch nicht so schlimm. Und bei Schalke ist halt jeweils beides nicht möglich. Absteigen ist schlecht.
Philipp, jetzt
wäre kurz, schlecht.
Kurz vorm zum Abschluss, ne? Was macht Schalke besonderer als alle anderen Clubs?
Tja, das, was ich gerade gesagt habe, das ist halt immer es ist immer dramatisch in jeder Lebenslage.
Ein bipolarer Verein.
Total.
Ja.
Das ist genau das richtige Wort.
Ja.
Kennzeichen bipolar.
Und find das, Aszendent Chaos. Find das, dieser Verein ist was Besonderes. Und ich weiß, wir labern uns das nicht nur ein, weil alle glauben, ihre Vereine sind was Besonderes, ne? Und es gibt sicherlich auch eigenartige Vereine mit eigenen, so, und der 1. FC Köln ist ja auch ein gutes Beispiel für eine eigene Welt, sag ich mal.
Definitiv.
Aber bei Schalke ist irgendwie noch, weil das Schalke nur ein Teil von uns selber ist und nicht irgendwas Äußeres, wo ich ins Kino gehe oder so. Glaube ich schon.
Ja, ich glaube, das stimmt für viele. Und dann sieht man ja auch, ja, ich meine, die letzten Jahre wären ja auch eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, auszusteigen für viele. Aber ist nicht passiert.
Kann man sogar noch mehr dazu, ne?
Wann war die Gelegenheit günstig? Habe ich verpasst im Bus, glaube ich. Wann kam der? Wann war die Gelegenheit gut?
Also. Ja gut, jetzt so nach dem zweiten Abstieg vielleicht oder nach dem das war wirklich übrigens die schlimmste Zeit, die ich als Sportjournalist erlebt habe. Die Spiele die Geisterspiele im Abstiegsjahr.
Ja, waren auch für mich die schwierigsten Spiele als Nicht-Sportjournalist.
Ja, aber ich war anwesend und das reine Grauen.
In meiner Vorstellung war, wenn ich anwesend gewesen wäre.
Der Sport, die Situation und die Umstände im Stadion.
Ich lass nicht über sowas reden. Das ist ganz. Mir kommt das auch vor, als wenn das nicht stattgefunden hat. Als wenn das so ein Film gewesen wäre, den ich gesehen habe oder so. Ja. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt so YouTube-Videos sehe mit irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen Corona-Masken auf, ne? Ich mache sofort das Video aus.
Das will man auch nicht mehr sehen, ne? Das stimmt. Das ist gut, dass es darüber auch keine Filme gibt.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ne, stimmt, ja.
So, Brett.
Philipp, jetzt gut. Der Klassiker, hat sich verändert in 30 Jahren Sportjournalismus? Ja. Scheiß Computer.
Leider viel zu viel, fast alles. Das Internet ist hergefallen über den Journalismus schlechthin und hat ihn nicht besser gemacht. Und der Sportjournalismus ist halt... Das ist zum Minutenjournalismus geworden zum Teil.
Und ist es überhaupt noch Journalismus heute?
Ja, doch. In Teilen auf jeden Fall. Nicht in allen.
Sehr schön gesagt.
Philipp, ich wünsche mir, das war nicht das letzte Mal, dass du hier bei uns warst.
Ach, das ist aber nett, dass du das sagst. Ja, wer weiß. Ich hoffe, es gibt ein zweites Mal.
Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
Benny, wer hat das Tippspiel gewonnen? Oder haben wir Torschützen und so, haben wir dann alles geklärt und war Statistik und so, X-Goals, den ganzen Tralafitti, den ihr immer so besprechen wollt, haben wir alle, ne? Wir haben,
ja,
wir haben
wir mehr geschossen als X-Goals.
Ach so, scheiße, sorry. Ja, pardon.
Wir haben es jetzt einfach mal, die Statistiken haben wir jetzt einfach mal schleifen lassen, weil sich das eigentlich mittlerweile Woche für Woche wiederholt. Also Schalke hatte einen X-Goals-Wert von knapp 1 und irgendwie 0,35.
Unter 1.
Ja, knapp unter 1. Aber ich sag mal, aufgerundet kannst du sagen 1. Also
Petra,
dieses Ergebnis 1:0, dieses Ergebnis von 1:0 spiegelt sich in den X-Goals zumindest wieder. Und ansonsten haben wir das gesehen, was Schalke momentan auszeichnet. Den Sozialismus in der Verteidigung sozusagen.
ganz Feldverteidigung.
Genau.
Ja.
Tippspiel gewonnen hat dieses Mal mit 23 Punkten der Großmüller 86. Und angeführt wird unser Tippspiel weiterhin von dem Marc Scheider mit 176 Punkten, der ordentlich Vorsprung hat auf Platz 2 mit Gartenzwerg und Paul. Die haben 159. Ja, tippt mal fleißig weiter, Leute.
Ja, und denkt dran, ne? Für den schlechtesten Tipper winkt der das Autogramm von Kevin Großkreuz. Ja, nu.
Genau.
Muss Dienst am Kunden. Wir müssen ja auch was bieten, Philipp. Wir können hier einfach nur Scheiße ins Internet erzählen. Donnerstag ist Hörertreffen, ne?
Genau.
Anmelden.
In Harris Frittenschmiede anmelden. Genau, Link ist im Text zum Anmelden. Und wir gucken das Testspiel gegen Twente Enskede. Ne?
Ich sag mal, wir zeigen das Testspiel.
Wir zeigen das
Testspiel, aber ob wir gucken, ich weiß nicht. Also ja,
genau. Ja.
Dann zum Schluss noch die besten Grüße.
Genau, einmal an den Marc. Der schreibt Glück auf und vielen Dank für viele Stunden Betreuung. Ulrich sagt Schalke im Herzen, Glück auf, Pilz in der Hand.
So. So.
Und dann Thema Gossip, ne? Für mehr Gossip im blauen Salon hat uns die TMZ Gelsenkirchen.
Danke TMZ Gelsenkirchen. Auch für die Informationen über die neue Puppe von dem Justin. Toll.
Ja,
freuen wir
genau.
uns.
Da habe ich auf jeden Fall was mitgenommen.
Ja, ja. Oder? Kannst mal was lernen. Ja, wir sind ein Bildungspodcast.
Ja.
Danke.
Und Rocky und Rambo. Und dann noch danke auch an den Daniel. Der hat uns ein schönes Wort für Galgenmännchen geschickt. Fritten, Schmieden, Hörer treffen, Kaltgetränke, Verzehr, Zuschussbeihilfe.
So. Und dann war auch noch Deutschunterricht hier heute. Das ist ja ein Kulturpodcast, wie man es sich nur wünschen kann.
So.
Liebe Leute da draußen, passt auf euch auf. Wenn ihr einen Nazi findet, dann kann ja mal passieren. Ne? Also kann ja, will jetzt nicht, wisst ihr selber. Und unterstützen könnt ihr uns. Ah ja, überall 5 Sterne. Die Glocke aktivieren, abonnieren, die ist das, was man heute so tut. Nee, wichtig. Der Instagram-Account, Benni, der hat jetzt 298 Follower. Ich brauche noch 2 und dann können wir sagen, geil, 300. Weil genau. Wir zu spät damit angefangen haben mit dem Käse. Aber wir kommen jetzt. VIP-Tickets immer noch an vip@schalke-podcast.de, damit wir uns das gut gehen lassen können. Ist einmal so leckeres Essen und die Schnittchen sind gut, sag ich mal so. Sonst noch was vergessen, Benni Maus?
Nö. Nächstes Spiel steht dann an gegen Preußen Münster bei Preußen Münster in Münster, Samstag 13 Uhr, aber erst übernächste Woche, denn nächsten Samstag ist ja erstmal die Mitgliederversammlung
in der Länderspielpause. Habe ich gestern gehört, in Münster muss man einen Parkplatz vorher reservieren oder so? Voll irre. Habe ich nicht kapiert. Gut, dass ich nicht dahin fahre, glaube ich.
Die kennen halt nur Fahrrad in Münster, ne? Denn mit Parkplatz, Philipp, ist dann halt schwierig.
Vielen herzlichen Dank.
Das
war ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Wir drücken alle dem FC Schalke die Daumen und ihr Mäuse da draußen, kommt gut durch die Woche, nicht wahr?
Genau, kommt gut durch die Woche. Glück auf. Danke, Philipp.
Ja, gerne. Macht's gut. Ciao.
Ciao.